Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Ich wünsche euch und mir zum Hören und zum Reden Gottes reichen Segen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem alten Ostergruß rufen wir uns jedes Jahr wieder die Tatsache der Auferstehung ins Gedächtnis. Wieso bloß hört sich das Echo der Gemeinde auf den Gruß manchmal so zurückhaltend und so wenig enthusiastisch an? Ich habe deswegen als Thema für heute gewählt, okay, Auferstehung, na und? Vielleicht ist uns die enorme Bedeutung der Auferstehung nicht wirklich voll bewusst. Welche Konsequenzen hat denn die Auferstehung allgemein und für mich ganz persönlich? Ich wünsche mir, dass uns wenigstens etwas, wenigstens so ein bisschen von der Begeisterung der ersten Christen abzuspüren ist. Und ich bete, dass die Predigt ein Stück dazu beitragen darf. Für die ersten Christen war die Auferstehung Jesu Christi jedenfalls die Botschaft schlechthin. Sie haben sie auch offensiv verkündigt, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Der Apostel Paulus widmet im ersten Korintherbrief ein ganzes Kapitel mit immerhin 58 Versen dem Thema Auferstehung. Und das ist auch der zentrale Text im Neuen Testament dazu. Jetzt ist der erste Korintherbrief ein ganz besonderer Brief. Das ist so enthält ein Kaleidoskop an Themen, was Gemeindeordnung angeht, was Grundlagen des Glaubens angeht. Und wenn wir uns ins Gedächtnis rufen oder neu bewusst machen, was die Gemeinde in Korinth für eine Gemeinde war, dann ist uns auch klar, warum Paulus genau diese Themen abhandelt. Auf jeden Fall, er kommt aus dem Kapitel 14, wo es um die Gabe der Prophezeiung und verschiedene andere Dinge geht. Und jetzt kommt ein Bruch und er fängt an mit dem Thema Auferstehung und widmet der Auferstehung dieses ganze Kapitel 15. 58 Verse. Ambitionierte Geschichte. Ich möchte auf einige Gedanken aus dem Kapitel eingehen und anderes ausklammern. Paulus fängt dieses Kapitel an und erklärt zum wiederholten Mal den Kern des Evangeliums, der rettenden Botschaft von Jesus Christus. Erstens, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Zweitens, er wurde begraben. Drittens, er wurde am dritten Tag auferweckt. Ganz einfach, gestorben, begraben, auferweckt. Nach seiner Auferstehung erschien Jesus zu verschiedenen Gelegenheiten deutlich mehr als 500 Personen. Und zur Zeit der Abfassung des ersten Korintherbriefs lebten die meisten von diesen Augenzeugen noch. Man konnte sich bei ihnen also vergewissern, man konnte nachfragen und erfahren, Christus ist wirklich auferstanden. So predigt es der Apostel Paulus und so predigten es auch die anderen Apostel. Trotzdem gab es in der korinthischen Gemeinde offensichtlich etliche, die behaupteten, es gebe keine Auferstehung. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, schreibt er, wie sagen dann einige unter euch, dass es keine Auferstehung aus den Toten gebe? Unvorstellbar. Also aus der Mitte dieser Gemeinde wird der Kern der Evangeliumsbotschaft verleugnet. Und dann fängt Paulus an, in den darauffolgenden Versen 13 bis 15 und 16 bis 18 zweimal fast identisch eine Argumentationskette aufzubauen, die zum Thema hat, was wäre denn, wenn es tatsächlich keine Auferstehung gäbe? Durch diese Wiederholung, durch das Zweimalige, wird der Gedankengang den Empfängern seines Briefes ganz deutlich eingeprägt. Er argumentiert, indem er klarlegt, welche Konsequenzen es denn hätte, wenn es tatsächlich keine Auferstehung gäbe. Erste Konsequenz, klar, Vers 13 und Vers 16. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Nochmal etwas anders formuliert im Vers 16. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Das ist der erste Schritt dieser Argumentationskette. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist folglich auch Christus nicht auferstanden. Andersrum gedacht bedeutet das, wenn aber nur ein einziger Mensch auferstanden ist, dann gibt es Auferstehung grundsätzlich. Aber ein Stück weiter mit der negativen Argumentation aus den Versen 14 bis 18. Ich lese das mal auszugsweise vor. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn Tote nicht auferweckt werden. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, Vers 17, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die verloren gegangen, welche in Christus entschlafen sind. Die Predigt des Evangeliums wäre sinnlos, hohl und ohne wirklich relevanten Inhalt, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Sie wäre wie ein aufgeblasener Luftballon, der mit einem lauten Knall platzt. Und weil die Auferstehungspredigt der Apostel auch immer mit dem persönlichen Bericht, das persönliche Erleben der Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus verbunden ist, dann wären alle Apostel falsche Zeugen. Sie hätten gegen Gott bezeugt, so heißt es hier, das heißt nicht der Wahrheit entsprechend. Sie hätten eine falsche, eine lügnerische Religion propagiert, ein Glaubenssystem, dem die entscheidende Grundlage fehlt. Darum geht's. Weil Jesus gestorben, begraben und am dritten Tag auferstanden, Zentrum des Evangeliums ist, ist eine Predigt ohne diese Basis und auch ohne diesen Inhalt keine Predigt des Evangeliums und damit sinnlos. Viel schlimmer noch als eine sinnlose Predigt ist aber ein sinnloser Glaube, das Vertrauen auf etwas Irreales. Weil der Glaube nämlich nicht bloß ein Fürwahrhalten ist von irgendwelchen Denksystemen und Welterklärungsmodellen. Glaube, wenn er richtig verstanden und gelebt wird, erfasst das ganze Leben im Hier und Jetzt. Wir glauben, wir vertrauen darauf, dass uns unsere Sünden vergeben sind durch den Tod Jesu am Kreuz. Ohne Auferstehung ist das Kreuz aber kraftlos. Wir müssten unsere Sünden noch mit uns herumtragen, weil uns weder die Schuld der Sünde vergeben ist, noch wir von den Fesseln der Sünde befreit sind. Ein paar Bibelstellen hier zu Johannes 8, Vers 24. Da ist Jesus im Tempel mit den Pharisäern und er sagt zu den Pharisäern, daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin. Der Sohn Gottes, der nicht von dieser Welt ist, meint er. So werdet ihr in euren Sünden sterben. Aus dem Epheserbrief zu den Ephesern schreibt Paulus in Kapitel 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Also Auferwecken gehört dazu. Oder ganz ähnlich im Kolosserbrief, 2. Kapitel, Vers 13. Euch, die ihr tot wart in den Vergehungen, also Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, mit Jesus, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wenn es also keine Sündenvergebung und auch kein Leben nach dem Tod gibt, dann sind außerdem natürlich auch die Christen, die schon gestorben sind, verloren. Für die ist es aus. Jetzt kommt noch ein weiterer wichtiger Vers, der Vers 19 im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, der das Resultat dieser negativen Argumentationskette des Apostels beschreibt. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft haben, dann sind wir die elendesten von allen Menschen. Das heißt doch, eine rein diesseits orientierte Hoffnung ist elend und macht elend. Unsere Hoffnung auf Christus hat ihren Anker in der Ewigkeit. Ist es so bei uns? Könnten wir das unterschreiben? Darauf geht Paulus später noch intensiver ein. Jetzt aber kommt erstmal ein Einschub von Vers 20 bis Vers 28, der sich mit den Ordnungen, das heißt mit der Reihenfolge der Auferstehungen befasst. Ich klammer den Abschnitt im Ganzen mal aus, bis auf den einleitenden Vers 20, der das Herzstück des ganzen Kapitels ist. Mit diesem Vers zieht Paulus einen Schlussstrich unter diese ganzen negativen Gedanken, unter diese Zweifel, indem er einfach feststellt, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Jetzt ist es aber so. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Kein Argumentieren mehr, kein zweifelndes Überlegen, keine Unsicherheit über die Vergebung der Schuld und über das ewige Leben. Christus ist der Erste, aber die, die zu ihm gehören, die werden ihm folgen. Am Schluss steht sein Sieg und alle Feinde werden unterworfen. Wenn dies nicht so wäre, wenn es tatsächlich keine Auferstehung gäbe, und damit greift Paulus den eigentlich schon abgeschlossenen Gedankengang ab dem Vers 29 dann nochmal auf, dann wären viele Dinge im Glauben ohne Logik. Er beginnt jetzt den neuen Abschnitt mit dem Vers 29, der viel Kopfzerbrechen und Diskussionen ausgelöst hat und zu dem ich heute auch deswegen nur kurz was sage, damit ihr mir hinterher nicht vorwerfen könnt, ich hätte mich davor gedrückt. Vers 29, was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen? Also, sich stellvertretend für die Toten taufen zu lassen, das kommt in der ganzen Bibel nur an dieser einen Stelle vor. Und es ist immer sehr gefährlich, aus so kleinen einzelnen Versen irgendwo eine Theologie ableiten zu wollen. Das sollten wir deswegen auch lassen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert beim Vorbereiten der Predigt und ich glaube, es gibt so an die 100 verschiedene Auslegungsansätze zu der schwierigen Stelle. Ich möchte jetzt heute nicht den 101. dazufügen, sondern möchte eigentlich nur auf einige Dinge hinweisen. Erstens, dass Paulus die Praxis der stellvertretenden Taufe für die Toten, der sogenannten Vikariatstaufe, also von Stellvertreter, so lapidar und beiläufig erwähnt, lässt darauf schließen, dass die Praxis den Empfängern seines Briefes bekannt war. Sonst hätte er erklären müssen an der Stelle. Aber er sagt einfach, warum lassen die sich sonst für die Toten taufen? Zweitens, Paulus spricht in diesem Kapitel immer von wir, uns, oder wenn er speziell die Empfänger des Briefes im Blick hat, von ihr. Hier in diesem Vers spricht er von denen, die. Warum lassen die sich taufen für die Toten? Und deutet damit an, es handelt sich um eine außenstehende Gruppe. Außenstehend heißt außerhalb des Evangeliums. Ob das jetzt eine Gruppe war, die irgendwo in der Gemeinde unterwegs war, oder ob das eine Gruppe war, die ganz außerhalb der Gemeinde war, ist letztlich egal. Paulus distanziert sich. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass es auch nach der Zeit der ersten Apostel solche Gruppierungen gab, die eine Taufe für die Toten praktiziert haben. Das waren zum Beispiel die Anhänger des recht einflussreichen Ketzers Markion zum Ende des ersten Jahrhunderts und die Anhänger des Gnostikers Kerinth, also Ende erstes Jahrhundert, Anfang zweites Jahrhundert. Und 50 Jahre später die Montanisten, die auch eine relativ große Bewegung waren in der frühen Christenheit. Heute gibt es so eine stellvertretende Taufe zum Beispiel noch bei den Mormonen oder in der Neuapostolischen Kirche. Drittens, die Taufe für Tote setzt ein ganz bestimmtes Taufverständnis voraus. Man müsste dafür nämlich annehmen, dass der Ritus der Taufe an sich was bewirkt. Das ist zumindest extrem sakramental, wenn nicht sogar magisch, und deckt sich nicht mit dem Taufverständnis des Neuen Testaments. Also vielleicht das nur als Andeutung zum später drüber nachdenken oder auch nicht drüber nachdenken, denn der Fokus dieses Kapitels ist nicht die Taufe für die Toten, sondern die Feststellung, dass Christus auferstanden ist. Auferstehung wirkt sich aus. Wenn also sogar offensichtlich solche Gruppen, die sich für die Toten taufen lassen, an die Auferstehung glauben, wie viel mehr dann also wir? Deswegen fragt Paulus, warum sind wir auch jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe in Ephesus, was nützt's mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Wer sich in große Gefahr begibt, wer sein Leben riskiert, wer täglich stirbt, das heißt, seine Ansprüche an dieses Leben aufgibt, der tut es nicht ohne Grund. Paulus tut es nicht, weil er seine Lehre verteidigen möchte oder weil er für eine großartige Sache einsteht, sondern er tut es, weil er weiß, es geht um mehr als um mein Leben. Und er kann das auch tun, denn er ist sich ganz sicher, dieses Leben hier ist nicht alles. Wenn ich dieses Leben verliere, dann wartet ein besseres Leben auf mich. Wie Christus auferstanden ist, so werde auch ich auferstehen. Und mit Christus auferweckt zu werden, setzt doch voraus, mit ihm gestorben zu sein. Deswegen schreibt Paulus im Brief an die Galater, Kapitel 2, Vers 19 und 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ohne Auferstehungshoffnung wäre es konsequent, wie Jesaja im Kapitel 22, Vers 13 es von den Bewohnern Jerusalems bei der Belagerung durch die Assyrer sagt, Paulus zitiert es hier, lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Soweit ist alles noch recht theoretisch. Jetzt möchte ich aber doch mal die Frage wagen, wie sieht denn das aus bei mir und bei dir ganz persönlich? Lebe ich diesseits orientiert? Welche Erwartung stelle ich an mein Leben? Möchte ich in erster Linie schmerzfrei leben und bequem? Möchte ich einfach nur mein Leben in vollen Zügen genießen? Erwarte ich mir Befriedigung von Dingen wie einem tollen Auto, schönen Haus, von Beziehungen, von meiner beruflichen Stellung, von Macht, von Sex, von Anerkennung? Dann lebe ich so, als gäbe es nichts Wichtigeres als dieses Leben hier und jetzt. Und dann verleugne ich in letzter Konsequenz die Auferstehung Jesu Christi und deren Kraft. Bei der letzten Taufe hier in unserer Gemeinde hat der Marvin Röhm ein Beispiel gebracht. Dieses Leben hier ist wie ein Knoten in einer kilometerlangen Schnur. Oder in einem anderen Beispiel, die Spanne unseres Lebens ist wie ein Tropfen im Meer der Ewigkeit. Jemanden, der nur diesen Tropfen sieht und das ganze Meer ignoriert, als dumm zu bezeichnen, ist noch völlig untertrieben. Eine kleine Randnotiz. Das bedeutet nicht, dass wir uns als Christen nicht auch an den schönen Dingen dieses Lebens freuen könnten. Sie sind ein Geschenk Gottes und deswegen sollten wir uns auch daran freuen. Manche Christen vermitteln den Eindruck, als würden sie das Leid suchen und sich gar nicht so richtig wohlfühlen, wenn es ihnen mal nicht dreckig geht. Das ist dann in meinen Augen so etwas das andere Extrem. Und das ist natürlich auch nicht gut. Auch unser Herr Jesus konnte sich freuen. Er war auf der Hochzeit zu Kana, wo es Wein in Hülle und Fülle gab, jedenfalls nachdem er das Wasser in Seuchen verwandelt hatte. Und er hat mit reichen Juden getafelt. Seine Feinde nannten ihn deshalb einen Fresser und einen Weinsäufer. Fazit: Ich freue mich von Herzen und bin dankbar, wenn Gott mich in diesem Leben beschenkt. Aber ich weiß, dass es auch anders sein kann. Und ich habe meinen Anker in der Ewigkeit. Jetzt folgt eine Ermahnung im Vers 33. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Was soll denn das jetzt wieder bedeuten? Ich verstehe das so, dass die Dinge und die Menschen, mit denen ich mich ständig umgebe, mich prägen und auch verändern. Meine Sinne werden geschärft, wenn ich mich auf Gott und sein Wort konzentriere, und sie werden getrübt, wenn ich mich dauernd von Fernsehen und Internet berieseln lasse. Wenn ich laufend sehe, wie Menschen Gott verleugnen und wie sie seine Werte ablehnen, dann bekomme ich den Blick und das Verständnis der Welt. Ich bin wie ein Betrunkener, dem der Blick für die Realität vernebelt wurde. Genau das hat vermutlich auch der Apostel im Sinn, wenn er schließlich auffordert, werdet rechtschaffen und nüchtern und sündigt nicht. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Also wenn wir das zugelassen haben, dass unser Lebensfokus verschoben wurde, dann ist es vielleicht Zeit, mal ein Großreinemachen, so einen Frühjahrsputz anzuberaumen. Ist heute dieser Tag für dich? Spürst du, dass Jesus dich neu auf sich fokussieren möchte und auf die Kraft seiner Auferstehung, dann kannst du im stillen Kämmerlein zu Jesus kommen oder kannst dir von anderen Christen hier in der Gemeinde zum Beispiel helfen lassen. Aber verschieb es nicht. Ich fasse zusammen. Auch wenn heute der 1. April ist, Auferstehung ist eine Tatsache. Christus ist auferstanden und wir werden auferstehen. Ohne Auferstehung ist unser Glaube eine Farce und hat den falschen Fokus. Weil Jesus aber auferstanden ist, deswegen haben wir eine feste Hoffnung, eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Diese Hoffnung wirkt sich auf unser Leben im Hier und Jetzt aus. Wenn wir bei uns feststellen, dass sie das nicht tut, dann sollten wir darüber nicht weggehen, sondern uns überlegen, an was es liegt. Wir wollen abschließend das Bekenntnis nochmal wiederholen. Und wer das für sich angenommen hat, der kann das bitte von ganzem Herzen laut und deutlich mitsprechen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, vielen Dank. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden. Und weil du auferstanden bist, deswegen werden auch wir auferstehen. Du hast uns mit hineingenommen in dein Sterben und dein Auferstehen. Und das kann unserem Leben eine ganz neue Ausrichtung geben. Ich möchte dich bitten, dass du das in uns bewirkst. Und bitte um deinen Segen.